lesen einen Vers aus der Bhagavad Gita, wie sie ist, Kapitel 14, Vers Nummer 20. Gunani tanna titya trendihi deha samubhavam janma mrityo jara dukai revimukto mrittam ashnute gunan. Eigenschaften. Etan. All diese. Atitya. Transzendierend. Trin. Drei. Dehi. Der Verkörperte. Deha. Der Körper. Samudbhavan. Erzeugt durch. Janma. Von Geburt. Mrityu. Tod. Jara. Und Alter. Dukkhai. Den Leiden. Vimukta, befreit von. Amritam, Nektar. Ashnute, er genießt. Übersetzung: Wenn es dem verkörperten Wesen gelingt, diese drei Erscheinungsweisen zu transzendieren, die mit dem materiellen Körper verbunden sind, kann es von Geburt, Tod, Alter und den dazugehörigen Leiden frei werden und bereits in diesem Leben Nektar genießen. Erläuterung: Wie man selbst im gegenwärtigen Körper auf der transzendentalen Ebene im vollkommenen Krishna-Bewusstsein verankert bleiben kann, wird in diesem Vers erklärt. Das Sanskrit-Wort Dehi bedeutet verkörpert. Obwohl man sich in einem materiellen Körper befindet, ist es möglich, durch Fortschritt im spirituellen Wissen vom Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur frei zu werden. Man kann bereits in diesem Körper das Glück des spirituellen Lebens genießen, da man mit Sicherheit zum spirituellen Himmel gelangen wird, wenn man seinen gegenwärtigen Körper aufgibt. Doch sogar schon in diesem Körper kann man spirituelles Glück genießen. Mit anderen Worten, hingebungsvoller Dienst im Krishna-Bewusstsein ist das Zeichen der Befreiung aus der materiellen Verstrickung, und dies wird im 18. Kapitel erklärt werden. Wenn man vom Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur befreit ist, beginnt der hingebungsvolle Dienst. Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Shunyavadi Pashketa Deshatarini Vancha Kalpa Darupyascha Kripa Santule Ivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Der Vers war: Wenn es dem verkörperten Wesen gelingt, diese drei Erscheinungsweisen zu transzendieren, die mit dem materiellen Körper verbunden sind, kann es von Geburt, Tod, Alter und den dazugehörigen Leiden befreit werden und bereits in diesem Leben Nektar genießen. Nachdem Krishna das sagt, Krishna erklärt hier in diesem Abschnitt der Bhagavad Gita die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Weiß jemand von euch, wer die sind? Die drei Erscheinungsweisen? Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Tugend.
Tugend, ja.
Unwissenheit und
genau, das in der Mitte. Das, was wir am meisten, womit wir am meisten zu tun haben.
Leidenschaft.
Genau. Oder in Englisch auch Passion genannt. Leidenschaft, Passion. Krishna erklärt in großen Details diese drei Energien, die letztendlich für jede Art der Tätigkeit in dieser materiellen Welt verantwortlich sind. Im Vers davor sagt er: Wenn jemand wirklich erkennt, dass in allen Handlungen niemand anders als diese drei Erscheinungsweisen der Natur tätig sind und weiß, dass der höchste Herr transzendental zu den Erscheinungsweisen ist, erreicht er meine spirituelle Natur. Also zu verstehen, dass wir letztendlich nicht wirklich die Kontrolle darüber haben, was wir tun und oft auch nicht mal darüber die Kontrolle darüber haben, was wir denken oder was wir fühlen, sondern dass wir letztendlich ständig unter dem Einfluss verschiedener Energien stehen, die ausschlaggebend sind für all das, was in dieser Welt passiert. Das ist ein großer Schritt. Das ist ein großer Schritt in Richtung spirituelle Verwirklichung. Und Krishna erklärt hier das Ergebnis von diesem Verständnis, dass er sagt, wenn man das verstanden hat und wenn es einem gelingt, in seinen eigenen Handlungen, in seinem Denken, in seinem Fühlen, in seinem Wollen, sich zu lösen von dem Einfluss dieser Energien, dann hat man in diesem Leben eigentlich schon das Königreich Gottes erreicht. Dann ist man in diesem Leben schon in der Lage, wie Prabhupada das hier übersetzt, den spirituellen Nektar zu genießen. Oder in einem anderen Satz hier in der Erläuterung spricht er darüber, das Glück des spirituellen Lebens zu genießen. Glück nicht in dem Sinne von, ich habe Glück, ich habe in der Lotterie gewonnen, nicht diese Art von Glück, sondern Glück im Sinne von Freude. Glücklich zu sein im spirituellen Leben. Glück zu genießen bedeutet letztendlich, freudvoll zu sein. Und genau darüber möchte ich mit euch heute sprechen, über Freude, über spirituelle Freude und wie wir letztendlich wirklich Freude in diesem Leben erfahren können. Nicht Zufriedenheit, da werden wir gleich darüber hören, wie sich wirkliche tiefe innere Freude von einem gewissen materiellen Sättigungsgrad oder materieller Zufriedenheit unterscheidet, sondern wirklich das, was uns von innen heraus komplett erfüllt und letztendlich das Leben lebenswert macht. Nun, wie das mit Krishna verbunden ist. Aber bevor ich darüber spreche, möchte ich noch ein, zwei Verse weiterschauen mit euch in der Bhagavad Gita. Denn im nächsten Vers direkt fragt Arjuna, woran erkennt man denn so eine Person, die das geschafft hat, sich diesem Einfluss der drei Erscheinungsweisen dieser Natur zu entziehen? Wie transzendiert er denn diese Erscheinungsweisen? Wie schafft das denn eine Person? Wie kann man das anstellen? Es scheint ja recht schwierig zu sein. Eben hast du noch gerade gesagt, Krishna, dass alles in dieser Welt unter dem Einfluss dieser Energien steht. Jede Handlung, jeder Gedanke. Und dann sagst du, ja, und entzieh dich dem einfach und dann bist du spirituell erleuchtet. Ja. Geht das denn so einfach? Woran erkennt man so eine Person? Krishna gibt dann eine lange Liste von verschiedenen Eigenschaften oder Merkmalen einer solchen Person. Er sagt, dass jemand, der Erleuchtung, Anhaftung und Täuschung weder hasst noch sie will, der ist spirituell verankert. Also jemand, dem eigentlich alles egal ist. Nicht gleichgültig in dem Sinne von dieser negativen materiellen Gleichgültigkeit, wo man Dinge vernachlässigt, sondern wo man wunschlos schon fast ist. Wo man nicht mal mehr Erleuchtung möchte. Aber wo man auch weder angehaftet ist, noch irgendwie sich von Dingen täuschen lässt. Dann sagt er, jemand, der stetig immer seine neutrale Stellung beibehält. Neutral zu sein. Fällt uns auch nicht leicht, oder? Nicht mal denjenigen, die dafür bezahlt werden, neutral zu sein, wie Richtern oder Schiedsrichtern im Sport. Selbst die haben Probleme damit. Die müssen nur 90 Minuten lang zwei Parteien irgendwie im Zaum halten. Was zu sprechen von den vielen Parteien, die hier ständig ununterbrochen in unserem Kopf herumschwirren. Wie soll man da gegenüber neutral sein? Jemand, der sagt, der völlig im Glück und im Leid keinen Unterschied sieht. Ich jetzt eine Backpfeife kriege oder mir jemand einen Muffin gibt. Ist das ein und dasselbe? Nein, ist es nicht. Tut mir leid. Doch, aber auf der transzendentalen Ebene zu sein, bedeutet, diese beiden Dinge völlig gleich zu sehen. Jemandem, dem Lob und Beleidigung völlig gleich sind, der darin keinen Unterschied sieht. Nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheidet. Und so gibt Krishna eine ganz lange Liste. Er sagt, von einer solchen Person sagt man, er habe die Erscheinungsweisen der Natur transzendiert. Und wenn man das so hört, denkt man, ui, klingt eigentlich unmöglich. Ist das der Vorgang zur Selbstverwirklichung, dann ist mir das vielleicht ein bisschen zu viel. Und das scheint unmöglich zu sein. Und das nicht nur einmal kurz, für einen kurzen Moment der Erleuchtung, oh ja, jetzt war ich mal neutral der Welt gegenüber, sondern dauerhaft, nicht künstlich, natürlich. Mein Gott. Und im nächsten Vers gibt uns Krishna dann wirklich die Hoffnung zurück. Er sagt, wer sich völlig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, transzendiert zugleich die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und erreicht so die Ebene des Brahman oder der Transzendenz. Das heißt, man muss nicht unbedingt eine gesonderte Bemühung machen, um diese lange Liste abzuarbeiten, sondern man kann sozusagen anstatt die Leiter dieser spirituellen Erhebung oder Erleuchtung hochzuklimmen, kann man auch in den Fahrstuhl steigen und durch den Vorgang des Bhakti-Yoga direkt nach oben gelangen und erreicht all diese Stufen dadurch mit. Das ist das, was er hier sagt. Jemand, der sich völlig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Auch da natürlich wieder eine kleine Einschränkung. Sich völlig zu beschäftigen im hingebungsvollen Dienst, das ist auch eine Herausforderung. Aber das Schöne daran, dass dieser Vorgang, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen, etwas ist, was uns mit sehr großer Freude erfüllt und deswegen es keine harte Arbeit ist, sondern letztendlich etwas, wo der Weg bereits das Ziel ist. Aber ich möchte jetzt an der Stelle zurückkommen über diesen Punkt der spirituellen Freude, weil der ist wichtig, denn um letztendlich auch im Bhakti-Yoga uns zu verankern, ist es wichtig, dass wir uns ein bisschen klar darüber werden, was spirituelle Freude eigentlich ist und wie man das unterstützen kann, um dahin zu kommen. Weil je mehr Freude wir uns im hingebungsvollen Dienst Krishnas beschäftigen, desto einfacher ist es uns, wirklich darin zu absorbieren und dann als Nebenprodukt dessen sozusagen die Transzendenz zu erreichen. Wirklich diese Loslösung von Glück und Leid in dieser Welt. Und in der Vorbereitung zu diesem Vortrag oder vielleicht auch als Inspiration zu diesem Thema hat mir ein Buch gedient, was ich neulich durch Zufall im Buchladen gesehen habe, über das ich gestolpert bin. Auf Englisch heißt das The Book of Joy oder das Buch der Freude. Und es ist ein Gespräch zwischen dem Dalai Lama und dem Erzbischof Tutu. Zwei sehr freudvolle Personen, die immer lächelnd und lachend zu sehen sind, die offensichtlich eine gewisse Ebene der Freude erfahren und die sich in Indien getroffen haben, um 3 Tage lang über dieses Thema zu diskutieren. Und aus dieser Diskussion ist dann dieses Buch entstanden. Und das Interessante ist, die Erkenntnisse, die sie da mitteilen, decken sich eigentlich eins zu eins mit dem, was Krishna in der Bhagavad Gita sagt und was Prabhupada so schreibt. Wobei mir dann klar geworden ist, und deswegen beziehe ich das in diesen Vortrag mit ein, dass wenn man über ewige spirituelle Prinzipien spricht, sie immer wahr sind, egal in welcher Kultur sie erscheinen oder egal in welcher Religion sie erscheinen, wirkliche Wahrheit transzendiert Zeit, Ort und Umstände. Und wenn jemand über die Wahrheit spricht, dann ist es egal, aus welcher Tradition er kommt oder in welcher Kultur er sich befindet oder vor wie vielen Jahren er gelebt hat, er spricht die Wahrheit trotzdem. Und so kann man sich auch davon dann inspirieren lassen. Um diese spirituelle Freude zu kosten, sagt Krishna hier, ist es wichtig, die materielle Natur zu transzendieren. Und erst mal zu verstehen, was ist denn spirituelle Freude oder was ist denn wirkliche Freude, tiefe innere Freude, die wir im Herzen verspüren. Wie unterscheidet sich das von dem, was wir so als Glück und Leid, das Glück und das Leid in dieser Welt verstehen. Wenn wir hungrig sind und uns jemand eine schöne, dampfende Pizza serviert, dann fühlen wir doch ein gewisses Maß an Glück, oder? Oder wenn es draußen kalt ist und regnet und stürmt, so wie letzte Woche, und wir völlig durchgeschüttelt sind und nass sind und wir nach Hause kommen und in die heiße Badewanne steigen, auch dann fühlt man doch ein gewisses Maß an Zufriedenheit, oder? Oder nach einer harten Woche Arbeit, wenn man dann am Sonntag endlich mal ein bisschen entspannen kann, sich mal wieder gemütlich hinsetzen kann, einen Tee trinkt und in der Bhagavad Gita liest, auch dann denkt man, oh ja, jetzt geht's mir gut. Aber ist das schon wirkliche Freude, die wir da in diesem Moment im Herzen verspüren? Was denkt ihr? Kleiner Tipp, das ist eine rhetorische Frage, also die Antwort sollte nicht so schwer sein. Nein.
Abwesenheit von Leid.
Abwesenheit von Leid, richtig. Das Glück, was wir in dieser Welt erfahren, oder dieses Gefühl der Zufriedenheit, was wir in dieser Welt erfahren, ist letztendlich nur eine graduelle Abwesenheit von Leiden. Wenn wir mal ein bisschen weniger leiden oder mal ein bisschen anders leiden, dann denken wir, oh ja, wir fühlen uns jetzt glücklich in diesem Moment. Und das Beispiel daran ist, wenn mir jemand eine Pizza serviert, so ist der erste Biss, oh, das ist ein kleines Stück vom Himmel, was mir da jemand vorgesetzt hat. Beim zweiten Biss, naja, schon nicht schlecht. Beim dritten Biss denke ich, naja, was gibt's denn sonst noch so? Vielleicht schmeckt eine andere Ecke besser. Und nachdem ich die ganze Pizza gegessen habe, bin ich so voll, dass es mir eigentlich gar nicht mehr so gut geht. Und so ist es mit allen Dingen in dieser Welt. Und deswegen ist nichts, was uns diese Welt präsentieren kann, was uns diese Welt vorsetzen kann, wirklich dazu geeignet, uns wirklich diese tiefe innere Zufriedenheit, dieses tiefe innere spirituelle Glück zu geben. Weil es kann uns immer letztendlich nur den Geist und die Sinne für einen kleinen Moment ablenken oder zufriedenstellen, einen Wunsch ein Stück weit erfüllen und gleichzeitig wieder einen neuen Wunsch kreieren. Und so uns immer weiter in diesem Hamsterrad der materiellen Welt beschäftigen. Um gleich mal zur Schlussfolgerung des Gesprächs zwischen dem Dalai Lama und Bischof Tutu zu kommen. Sie sagen, wirkliche Freude, wirkliche innere Freude verspürt man nur dann, wenn man anderen etwas gibt. Und deswegen ist wirkliche Freude, wirkliche tiefe Freude, tief gespürte Freude nur im Austausch mit anderen möglich. Und das deckt sich wieder eins zu eins mit unserer Bhakti-Philosophie. Denn wirkliche, tiefere, innere Freude fühlen wir oder erfahren wir im Austausch, im liebevollen Austausch mit Krishna und Krishnas Devotees, den anderen Lebewesen. Wir können weder Ekstase verspüren mit einem Objekt, egal wie sehr ich dieses Ding hier anbete und es verhimmle und toll finde, es kann mir keine Ekstase schenken. Alle von uns in diesem Raum, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen, sind zwar der Illusion verfallen, dass es das kann. Deswegen sind wir alle so angehaftet an dieses kleine Ding und verlassen das Haus niemals ohne das. Und fühlen uns fast nackt, wenn wir es mal vergessen haben. Oder? Geht es euch auch so? Wenn man die Haustür verlässt, habe ich mein Handy dabei? Okay. Dann kann der Tag kommen. Aber wenn wir im Bus sitzen oder auf der Autobahn und, oh Gott, ich habe mein Telefon vergessen, die Welt endet ohne mich. Oder? Die Anhaftung ist so intensiv für die meisten von uns zu diesem Objekt und trotzdem kann es uns keine wirkliche Freude schenken. Das heißt, egal wie sehr ich versuche, ein Objekt zu lieben, kann es mir nie Liebe erwidern und deswegen entsteht auch keine wirkliche Freude im Herzen. Aber warum ist es, dass wirklich glückliche Menschen in der Lage sind, etwas mit anderen Menschen zu teilen? Weil wahre Freude, wahres Glück ist selbstlos. Wenn man nicht mehr versucht, etwas für sich selber zu erlangen, für seinen eigenen Genuss, sondern bereit ist, in der Lage ist, zu teilen, abzugeben, dann erfährt man diese Freude. Und wenn man freudvoll ist, dann ist man automatisch auch mehr in der Lage zu teilen. Und so ist es ein Prozess, der sich gegenseitig verstärkt. Und das Schöne ist, man kann von beiden Enden ansetzen. Wir können einfach mal, selbst wenn wir uns nicht so fühlen, etwas teilen mit anderen. Ob es eine Erfahrung ist oder eine Geschichte oder ein Teller Prasadam oder ein Lächeln. Oder wenn wir schon freudvoll sind, können wir die Freude mit anderen teilen. Vor einem Jahr hat mal ein Fotograf in New York ein schönes Experiment gemacht. Er ist in Manhattan auf die Straße gegangen und hat wildfremden Leuten, die er getroffen hat, einfach so aufs Gesicht zugesagt, du bist wunderschön. Und hat dann einfach mal die Reaktion fotografiert. Das heißt, er hat einfach mal seine Wertschätzung für diese Person mit der Person geteilt. Da war keiner dabei, der irgendwie gedacht hat, Manche waren ein bisschen verwundert, aber dann nach kurzen Augenblicken hat sich ein breites Lächeln bei allen eingestellt. Ein bisschen Freude geteilt mit seinen Mitmenschen. Und selber hat er dann beschrieben, wurde auch jedes Mal ergriffen von dieser Freude, die diese Person gespürt hat. So, Freude entsteht im Austausch mit anderen Lebewesen letztendlich, nicht im Austausch mit Objekten. Und sie entsteht dann, wenn wir etwas teilen. Wenn wir uns selbst öffnen und ein Stück von uns selber geben letztendlich. Aber warum fällt uns das so schwer? Gerade heutzutage. Mir geht es so, ich sehe viele meiner Mitmenschen, denen es auch so geht, dass es uns sehr, sehr schwer fällt, mal ein Stück von uns selbst zu geben. Uns selbst ein bisschen zu öffnen in einer Beziehung mit anderen Menschen. Und gerade wir Großstädter hier in Berlin, und das ist schon etwas, was die Soziologen vor 250 Jahren den Berlinern attestiert haben, sind sehr kaltherzig im Umgang mit ihren Mitmenschen. Und das ist kein aktuelles Phänomen, sondern das scheint schon lange so zu sein. Ne, man hat eine verhärtete Miene, wenn man morgens mal in der U-Bahn sitzt und sich so die Menschen anschaut. Da lebt jeder in seiner kleinen Welt, meistens begrenzt auf die Größe eines Bildschirms, manchmal auch eines Buches. Kopfhörer auf, wird nach vorne gestarrt. Und wenn selbst wenn man angesprochen wird und gebeten wird, seinen Platz zu teilen, dann tut man so, als wenn die Person vor einem nicht existiert. Das ist eine Erfahrung, die mache ich tagtäglich in der U-Bahn. Warum ist das so, dass wir so viel Angst davor haben, uns zu öffnen einer anderen Person gegenüber oder etwas zu geben oder auch etwas geben zu lassen? Und letztendlich uns dadurch vor der Möglichkeit zu verschließen, ein bisschen Freude im Leben zu erfahren. Und so gibt es verschiedene Stolpersteine, könnte man sagen, oder auch Dinge, die es in unserem Herzen uns schwierig machen, uns dieser Freude, letztendlich der spirituellen Freude gegenüber zu öffnen. Oder für uns, Anhänger des Bhakti-Yoga, uns mit Krishna zu verbinden. Das kann zum einen Stress sein oder Angst. Die materielle Natur hat es so an sich, wie ein großer, soll man das sagen, Sklaventreiber zu agieren. Und immer wieder die Peitsche der materiellen Wünsche zu schlagen. Du musst dies noch haben und das noch genießen und hier musst du noch drin. Gerade in der Vorweihnachtszeit geht uns das oft so. Oder zumindest, wenn wir meinen, uns geht es nicht so, können wir es in anderen Menschen gut beobachten. Wenn man sich in der Vorweihnachtszeit mal über die Fußgängerzone macht, dann sieht man die Menschen, wie gestresst sie sind, weil sie müssen noch schnell etwas für ihren materiellen Genuss erledigen. Noch ein paar Geschenke kaufen. Oder auch morgen wieder. Verkaufsoffener Sonntag. Shop until you drop. Schnell noch etwas genießen. Schnell, schnell. Und so kreieren letztendlich unser Geist, kreiert uns an vielen Ecken und Enden unseres Alltags Stress, den wir letztendlich vermeiden könnten. Denn Stress ist völlig unnötig. Wenn es eine Situation gibt, die uns Leid verursacht oder die uns schwierig erscheint, dann können wir entweder denken, gibt es hier etwas, was ich tun kann, um diese Situation zu verbessern? Und wenn das so ist, dann brauche ich mir auch keinen Stress machen, brauche ich keine Angst haben. Dann habe ich ein bisschen Spielraum, ein bisschen Kontrolle. Und wenn es nichts gibt, was ich an dieser Situation ändern kann, na, dann brauche ich auch keinen Stress haben, weil dann kann ich eh nichts tun, dann kann ich es einfach nur akzeptieren in dem Moment. Und so können wir versuchen, die Situation, mit denen wir im Alltag konfrontiert werden, nach diesem Raster zu bewerten. Kann ich hier etwas tun, um die Situation zu verbessern? Ja, dann lass mich das doch probieren. Dann brauche ich auch keine Probleme haben. Und wenn es jenseits meiner Kontrolle ist, dann kann ich probieren, es zu akzeptieren, wie es ist. Ja, ein anderes Problem, was wir haben, ist oft Zorn und Frustration. Kennt ihr das? Habt ihr ab und zu diese Erfahrung von Zorn oder Frust? Vielleicht im Straßenverkehr oder auch in Beziehungen, wenn mit eure Mitmenschen nicht so reagieren, wie ihr euch das vorstellt oder euch nicht so behandeln, wie ihr es euch wünscht oder Dinge so nicht so tun, wie ihr es für richtig haltet. Mir geht es definitiv oft so, dass man da frustriert wird. Oder manchmal ist man auch frustriert mit sich selbst, dass man die eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Aber letztendlich kann man sich auch da denken, naja, Ich bin letztendlich auch nur ein Meisterwerk im Werden. Ich bin noch nicht perfekt, aber ich habe das Potenzial, perfekt zu sein, weil so hat mich Krishna kreiert. Und ich kann einfach probieren, weiter zu arbeiten. Es nochmal von vorne zu probieren. Einfach nicht aufzugeben. Und so dieser Frustration, die letztendlich, der Frustration im Inneren, die letztendlich im größten Teil der Fälle der Grund für die Frustration, die wir mit anderen oder im Äußeren haben, ist, entgegenzuwirken. Manchmal ist es uns auch nicht möglich, Freude zu erfahren, weil wir neidisch sind auf andere. Oder? Kennt ihr das? Oh, der chantet so viel besser als ich. Oder warum hat der mehr Pakoras bekommen als ich? Das sind meine, die will ich aber auch genießen. Oder ich arbeite genauso hart wie mein Kollege. Warum kriegt er das Lob vom Chef und nicht ich? Das hat doch eigentlich ich verdient. Und so haben wir manchmal diesen Neid auf andere. Kennt ihr das? Schon mal verspürt im Herzen? Ein bisschen Neid? Warum lächelt der Guru jetzt ihn an und nicht mich? Ich hab's doch viel mehr verdient. Geht eng, Hand in Hand mit dem falschen Ego. Der Neid. Zu denken, dass man selber eigentlich besser ist als andere. Und nur weil die Welt das nicht anerkennt, sind wir neidisch auf die anderen. Und was denkt ihr, was kann man gegen Neid tun? Habt ihr eine Idee? Kunjabihari.
Also meine Idee wäre eigentlich nicht, dass Neid kommt eigentlich daher, dass wir nicht verstehen, dass alle Ressourcen Krishnas allen Lebewesen zur Verfügung stehen.
Das ist die höchste Sicht, ja.
Es gibt nichts, wo man jetzt denken muss, oh, ich kann das nicht haben oder so. Was der andere hat, kann ich genauso haben. Deswegen gibt es keinen, ich begrenze mich halt selber, deswegen kommt es nicht zu mir. Deswegen gibt es keinen Grund, neidisch zu sein.
Okay. So wie ich kann Aber du, ich bin gerade total neidisch, dass dir dieser tolle Einfall gekommen ist und mir nicht. Finde ich total blöd jetzt.
Du hast die gleichen Ressourcen.
Nee, offensichtlich nicht, sonst wäre es mir auch eingefallen. Ist. Ja.
Naja, und denn, wenn man daran glaubt, eben, dass Krishna für den Augenblick denjenigen immer das gibt, was er gerade braucht. Mhm. Also. Wie so das Beispiel mit dem Muffin oder der Backpfeife, dass, also dass es auch so ein Werte-Ding ist, zu beurteilen, was jetzt gut ist und was nicht, sondern dass eben, wie dann auch manche Flüche bei Dämonen sich dann irgendwann umkehren und sie sich dann bei Krishna oder bei den Leuten bedanken, die sie verflucht haben, die und die Erfahrung machen zu können. Also, das Wertesystem,
genau.
Das alte Problem.
Da sprichst du dann schon. Ich
habe auch eine Entsagung auch.
Wie bitte?
Entsagung.
Entsagung.
Ja, das ist wichtig.
Ja, da sprecht ihr gerade eins der Themen, wo ich dann im zweiten Teil darauf zu sprechen konnte, nämlich die Dinge, die man tun kann, um was man unterstützend machen kann, um Freude zu erfahren. Und das ist Akzeptanz. Zu akzeptieren, das ist das, was ich gerade bekommen sollte. Und auch zu akzeptieren, dass jeder hat die gleichen Chancen in dieser Welt, zumindest theoretisch. Warum soll ich dann auf dich neidisch sein? Ich möchte noch einen dritten Vorschlag machen. Der Person, auf die man neidisch ist, zu dienen. Wenn ich jetzt auf Kunjabihari neidisch bin, weil er immer so tolle Ideen hat, anstatt auf ihn neidisch zu sein, sollte ich ihm dienen. Vielleicht nachher einen schönen Teller Prasadam bringen und so mir die Barmherzigkeit von ihm ergattern und dann mit dieser Barmherzigkeit nächstes Mal auch einen tollen Einfall zu haben. Das hilft ungemein. So kann man dieses Gefühl sofort transformieren in das Gegenteil. Nämlich indem wir etwas für eine andere Person tun oder ihr etwas geben, ohne etwas dafür zu wollen, haben wir letztendlich Neid in das absolute Gegenteil umgekehrt. Nämlich in Wertschätzung. Manchmal ist das nicht natürlich, aber der Vorgang alleine, das Praktizieren, das Ausprobieren, kreiert dann diese Emotion, dieses Gefühl in unserem Herzen. Denn, und das ist ganz, ganz wichtig und auch sehr interessant, Handlung, Fühlen, und Denken sind unglaublich eng miteinander verbunden. Gefühle kontrollieren unser Denken und die kontrollieren unsere Handlung, aber wir können auch andersrum ansetzen. Wir können unser Handeln verändern und dadurch nach und nach unsere Denkweise verändern und dann auch unsere Gefühle dadurch verändern. Also es geht in beide Richtungen. Und so kann man, je nachdem, wo man gerade die Möglichkeit hat, ansetzen und etwas dazu tun. Und der letzte große Punkt, der uns letztendlich davon abhält oder es unserem Herzen diese eine Blockade erzeugt, wirkliche Freude zu erfahren, ist Angst. Prabhupada sagt, die grundlegendste Angst in diesem Leben ist die Angst vorm Tod. Und ganz eng damit verbunden die Angst vor Krankheit, weil Krankheit ist der Vorbote des Todes. Und was können wir dafür tun? Frei zu werden von der Angst vorm Tod oder dem entgegenzuwirken. Was denkt ihr? Ja.
Jetzt sage ich im wahrsten Sinne keine Angst mehr zu haben, weil ich selber schon auch auf der Todesschippe so oft gesessen habe. Das kann sich ja gar nicht mehr irritieren. Also ich würde ja gerne zurück zu Krishna,
okay.
Egal wann. Also wenn der Weg da ist die Angst auch weg.
Richtig, das ist der große Vorteil, den man als Devotee hat. Man weiß, einen erwartet etwas Wunderbares. Aber die wenigsten von uns sind frei vor der Angst vorm Tod. Was denkt ihr, was kann man da tun? Richtig. Spirituelles Wissen kultivieren. Warum denkt ihr, dass Prabhupada in 80%, würde ich mal sagen, seiner Vorträge über ein Thema gesprochen hat? Manchmal nur das Thema und manchmal noch andere, aber auf jeden Fall das auch immer. Nämlich, du bist nicht dieser Körper. Wenn wir das verstehen, wenn wir dieses spirituelle Wissen entwickeln und letztendlich aus diesem Wissen heraus eine Verwirklichung erfahren, dass ich bin nicht dieser Körper, ich bin eine ewige spirituelle Person, dann ist der Tod auch nicht mehr so etwas Angsteinflößendes, weil es ist letztendlich nur ein Wechsel der Jahreszeiten. Es ist ein Fortschreiten in einen anderen Abschnitt unserer Existenz. Aber ohne dieses Wissen, ohne sich darüber bewusst zu sein, ist es sehr, sehr schwierig, diese grundlegende Angst zu überwinden. Und es ist sehr, sehr schwierig, diese Akzeptanz zu kultivieren, dass das, was mir im Leben widerfährt, es ist weder gut noch schlecht, sondern es ist nur das, was ich im Moment gerade brauche. Und es ist nichts für die Ewigkeit bestimmt. Auch das Leid ist nicht ewig, was ich gerade erfahre. Und auch das Glück, was ich gerade erfahre, ist nicht ewig. Aber wenn wir diese begrenzte Sicht haben, dass alles auf einen Punkt hinausläuft, auf einen Punkt zuläuft, nämlich den Moment meines Todes, und das alles zählt, was bis dahin passiert, und dann ist alles vorbei. Na, das kreiert unglaublich Stress, oder? Dann ist man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ständig an eine Deadline gebunden. und man weiß nicht mal wann, das ist das Schlimme dabei. Und deswegen ist es kein Wunder, dass so viele von uns, nicht nur hier, ich spreche jetzt nicht von uns in diesem Raum, sondern von uns Lebewesen in dieser Welt, unter Stress und Neurosen und Angstzuständen leiden, weil man weiß einfach nicht, wann ist es vorbei. Aber dieses spirituelle Wissen zu haben, dass der Tod ist nicht das Ende meiner Existenz, löst diesen Angstfaktor total auf. Und gibt uns eine Perspektive und letztendlich dadurch auch eine andere Sicht, nicht nur auf unser eigenes Leben, sondern auch eine andere Sicht auf diese Welt und auf unsere Handlung, auf das, was wir tun in dieser Welt. So, das sind so einige dieser Stolpersteine, mit denen wir uns selber diese Freude im Herzen verbauen können. Es gibt sicherlich auch noch andere, aber das sind auf jeden Fall die grundlegenden. Und wie gesagt, zu jedem dieser Blockaden oder dieser Stolpersteine oder dieser Hürden gibt es spirituelle Lösungen, die uns die Bhagavad Gita anbietet. Letztendlich spirituelles Wissen und spirituelle Handlungen können diese Dinge auflösen. Aber wir können im Gegenzug können wir auch aktiv Dinge tun, die es uns erleichtern, unser Herz öffnen der spirituellen Natur gegenüber, die unser Herz öffnen Krishna gegenüber und es uns das dadurch leichter machen, letztendlich wirkliche spirituelle Freude zu erfahren. Einer der Punkte, den auch Lord Chaitanya immer wieder betont, ist die Demut. Und das ist auch einer der Punkte, die der Dalai Lama gemacht hat. Demütig zu sein ist unglaublich wichtig, weil solange wir nicht verstehen, dass wir nichts Besonderes sind, haben wir einen Blick auf die Welt, die uns letztendlich jede Form des wirklichen tiefen zwischenmenschlichen Austausches verbaut. Weil solange ich denke, dass ich bin besser als du und als du und als du und als du, was habt ihr mir schon zu geben? Nichts, weil ich habe ja schon alles. Ich bin ja besser als ihr. Sondern wirklich sich als Diener der anderen Person zu sehen. Zu sehen, was kann ich denn für die andere Person tun? Was kann ich jemandem geben, anstatt immer nur zu denken, was kann ich von jemandem bekommen? Dann öffnen wir uns auf eine ganz andere Ebene des zwischenmenschlichen Austausches. Und das ist letztendlich nur durch Respekt und Demut möglich. Und Lord Chaitanya sagt, nicht nur im zwischenmenschlichen Austausch ist es wichtig, sondern auch im und ganz besonders in unserer Beziehung zu Krishna und zu Krishnas heiligen Namen ist es die absolute Grundvoraussetzung, demütig zu sein. Er sagt, wenn wir den heiligen Namen Krishnas chanten wollen, zumindest wenn wir ernsthaft sind und ihn unermüdlich und unaufhörlich chanten wollen, dann müssen wir demütig werden. Ansonsten ist es unmöglich, das zu erreichen. Weil wenn wir denken, ach Krishna, ich brauche dich eigentlich nicht, ich habe ja alles, mir geht's gut, ich kann mich um mich selber kümmern, na, wie sollen wir dann jemals wirklich ernsthaft bei Krishna Zuflucht suchen im heiligen Namen? Demut hat nichts zu tun mit einem Minderwertigkeitskomplex. Das ist die materielle Reflexion dieser ewigen spirituellen Wahrheit. Und zu denken, oh, ich bin schlecht, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich verdiene keine Liebe. All das hat nichts mit Demut zu tun. Sondern Demut bedeutet letztendlich nur zu verstehen, all das, was ich kann, und ich kann viel, kann ich durch die Barmherzigkeit Krishnas. Und deswegen sollte ich es in Krishnas Dienst stellen, um ihnen eine Freude zu bereiten. Und das ist wahre Demut. Prabhupada war demütig, aber er hat nicht gesagt, oh, ich bin so nutzlos und alt, ich bleibe hier in Vrindavan sitzen, chante einfach ein bisschen, weil was kann ich denn schon? Naja, dann warte ich halt, bis es vorbei ist. Immerhin bin ich im heiligen Land. Nein, er ist rausgegangen in die Welt wie ein Krieger, wie ein Löwe, hat gekämpft dafür, dass die Welt über Krishna erfährt. Aber war er arrogant dabei? War er überheblich dabei? Nein, sondern jede Person, zu der er gekommen ist, hat gesagt, bitte mein Herr, ich bitte dich inständig, ich flehe dich an, bitte höre doch etwas über Krishna und deine ewige Beziehung zu ihm. Er hat sich nicht auf die manchmal sehr, soll man das sagen, übertriebenen Podeste gesetzt, die seine Schüler ihm gebaut haben, die er auch nicht immer besonders wertschätzte, und hat von oben herab über Krishna gesprochen und den Leuten gesagt, ihr seid alle Dummköpfe und wisst nicht, was richtig und was falsch ist im Leben, und ich erkläre es euch jetzt mal. Gibt es diese eine berühmte Vorlesung in Stockholm, wo Prabhupada an der Universität gesprochen hat über die vier Klassen der Gesellschaft. Die Arbeiter, die Kaufleute, die Manager oder die Verwalter und die Priester und Brahmanen. Und dann fragt der ein Student so, und du denkst jetzt, du bist der Beste von allen, oder wie? Du gehörst jetzt auch zu diesen Brahmanen, zu der obersten Schicht. Du bist hier die Oberschicht, oder wie? Das waren so die wilden 70er, soziale Revolution und so weiter. Und Prabhupada sagte, nein, ich bin ein fünfklassiger Mensch. Ich stehe unter all diesen Vieren, weil ich diene ihnen allen. Ich bin ein Diener eines jeden. Das war Prabhupads Mentalität.
Das ist wahre Demut. Nicht sich zu verstecken vor der Welt und zu denken, oh, ich bin nichts wert und ich kann sowieso nichts, sondern zu denken, von mir selber aus kann ich nichts, aber Krishna steht neben mir und mit ihm kann ich alles. Das ist Demut. Und dann ist es manchmal auch wichtig, ein bisschen Humor zu entwickeln. Dinge nicht immer so absolut ernst zu nehmen. Oder wir nehmen uns alle so unglaublich ernst. Alles ist unglaublich wichtig. Alles, was uns widerfährt, ist absolut. Nein, ist es nicht. Manchmal muss man auch über sich selber lachen können. Und einfach mal verstehen, dass wir auch mal manchmal uns wie Dummköpfe verhalten. Oder? Manchmal machen wir auch einfach dummes Zeug. Und dann einfach mal darüber zu lachen, über uns selbst. Das hilft. Kann man auch ein bisschen demütig werden. Humorvoll. Und das, was ihr eben gesagt habt, ist letztendlich ganz wichtig, Dinge zu akzeptieren. Das zu akzeptieren, was mir widerfährt. Also das ist genau die Lektion, die ich jetzt gerade im Leben brauche. Ob es gerade eine freundliche, freudvolle Umarmung ist oder eine kleine Backpfeife. Ich verstehe den Zusammenhang vielleicht gerade nicht, aber zumindest kann ich es als das akzeptieren, was ich jetzt gerade brauche, um etwas zu lernen in diesem Leben. Weil letztendlich, das ist alles, worum es in diesem Leben geht, zu lernen. Und damit einhergehen kommen zwei andere Punkte, nämlich Vergebung und Dankbarkeit. Auch daran können wir arbeiten, Menschen zu vergeben und uns selbst zu vergeben für unsere Fehler und auch anderen zu vergeben. Weil wenn wir Dinge so als letztendlich Lektionen akzeptieren, als das, was uns präsentiert wird, was uns manchmal auch herausfordert, aber was letztendlich dazu dient, damit wir wachsen können als Menschen, dann fällt es uns auch leichter mit diesem Verständnis, Menschen für das zu vergeben, was sie uns vielleicht Schlechtes antun. Weil sie in dem Moment letztendlich auch nur ein Werkzeug der materiellen Natur sind, die wirkt. Und daraus heraus, aus dieser Akzeptanz und Vergebung, können wir dann auch anfangen, Dankbarkeit zu entwickeln. Und das ist der letzte Punkt, an dem wir arbeiten können, um unser Herz zu öffnen, dankbar zu sein für das, was uns im Leben widerfährt. Und das hilft unglaublich, sich manchmal abends hinzusetzen und einfach mal zu reflektieren, wofür bin ich denn dankbar heute? Und ich verspreche euch, oft genug werdet ihr da sitzen und denken, ja, nichts. Weil unser Leben rast so an uns vorbei. Wir stehen auf, müssen uns schnell irgendwie vorbereiten für den Tag, dann arbeiten, Familie, Schule, was auch immer. Den ganzen Tag ist der Geist beschäftigt mit irgendwelchen Aufgaben, die sehr wichtig und dringend erscheinen. Und abends hört der Stress nicht auf, bis für ein paar Minuten vorm Bett und wir denken, oh, okay, geschafft. Nein, morgen geht's von vorne los. Dann denkt man sich so, ja, wofür bin ich denn heute dankbar? Aber je mehr man das praktiziert, dieses Reflektieren, diese Meditation darüber, wofür man denn dankbar sein könnte, hilft uns letztendlich, unsere Augen zu öffnen und unseren Alltag, unseren Leben und uns selbst in dieser Welt anders wahrzunehmen. Das kann damit anfangen, dass wir dankbar dafür sind, dass wir leben, dass wir existieren. Oder wir können dankbar dafür sein, dass wir heute einen schönen Sonnenaufgang gesehen haben. Oder dass wir heute einen netten Austausch mit einer Person hatten. Oder dass wir in der Lage waren, irgendwie zwischendurch noch ein Vers Bhagavad Gita zu lesen. Oder was auch immer. Gibt es unglaublich viele Dinge. Und von dieser Dankbarkeit aus ist es dann ein ganz kleiner Schritt zum Krishna-Bewusstsein. Was denkt ihr? Warum ist das so? Warum ist Dankbarkeit so eng verbunden mit sich bewusst werden über Krishna? Habt ihr da eine Idee? Ja.
Ja, das ist nichts aus eigener Kraft heraus erschaffen wurde, sondern dass alles um uns herum eine Leihgabe ist, mit der man sich weiterentwickeln kann.
Ja, du kommst ja dem Punkt schon nahe, aber ist noch nicht ganz auf den Kopf getroffen.
Das macht demütig.
Das macht demütig, ja. Ja, nicht unbedingt. Kann, muss nicht. Aber wenn ich dankbar bin, dann bin ich doch... Ah ja, du hattest einen Punkt.
To have this perspective in our life, that we accept things that come into our life, and this is also connected with love, what comes into our life. In this way, without gratitude, we cannot see it.
Also ohne Dankbarkeit können wir den Austausch der Liebe in unserem Leben nicht wahrnehmen. So zusammengefasst das, was er gerade gesagt hat. Aber warum sind all diese Dinge, ja, die sind alle richtig, aber warum ist Dankbarkeit so ein ganz wichtiger Schlüsselaspekt und auch letztendlich the magic ingredient, die magische Zutat dazu wirklich, Krishna bewusst zu werden im Alltag. Ja, bitte, Paul.
Wenn man durch Dankbarkeit auch Freude empfindet?
Ja.
Durch Sorge?
Ja.
Im Wissen, dass der Atem Gott ist und ich immer ein- und ausatme, ohne dass ich was dazu tun muss, weiß ich, ich atme Gott ein, ich atme Gott aus. Da bin ich schon so dankbar dafür, dass ich diesen Atem geschenkt bekommen habe. Da geht die Dankbarkeit für mich schon los.
Danke, du kommst der Sache sehr, sehr nah. Denn wem bin ich denn dankbar? Bin ich mir selber dankbar? Oder dem großen Nichts um mich herum? Es ist sehr schwer, einem Objekt dankbar zu sein, oder? Ich bin einer Person dankbar für etwas. Ich bin Krishna dankbar. Ich verstehe, dass Krishna all diese Dinge für mich arrangiert. Dass er mir ermöglicht, zu atmen. Eine ganz grundlegende Dankbarkeit. Durch Krishnas Barmherzigkeit darf ich existieren. Aber auch all die anderen Dinge, die um mich herum geschehen und in meinem Leben geschehen, geschehen durch den direkten Austausch Krishnas mit mir. Und diese Dankbarkeit, diese Meditation der Dankbarkeit, führt uns letztendlich zu diesem Verständnis, wie Krishna gegenwärtig ist in unserem Leben. Bei wem soll ich denn sonst dankbar sein, wenn nicht Gott?
Guru.
Guru ist der Repräsentant Gottes, ja, ist die gleiche Linie. Ich kann auch den meinen Mitmenschen dankbar sein, natürlich, für alle möglichen Dinge. Aber ich kann versuchen, noch einen Schritt weiter zu schauen, weil wessen Energie vertreten denn diese Personen, die etwas tun? Letztendlich Krishnas Energie. So Krishna in allen Dingen zu sehen. Und dafür dankbar zu sein. Das ist ein großer Schritt in Richtung Krishna-Bewusstsein. Krishna im Leben wahrzunehmen. Und dann, und das verspreche ich euch, setzt sich automatisch auch die Freude im Herzen ein. Weil dann merken wir auf einmal, in was für einer Art von Existenz wir uns eigentlich befinden. Der Stress blättert auf einmal von uns ab. Die Angst fällt weg. Die Einsamkeit. Die Respektlosigkeit, die wir der Welt gegenüber vielleicht haben. Unsere Arroganz. All diese Dinge verschwinden, wenn wir anfangen wahrzunehmen, wie sehr wir eigentlich in jedem Moment mit Krishna verbunden sind und wie sehr er persönlich sich an uns wendet und mit uns einen Austausch hat. Entweder direkt, durch die Natur, durch andere Menschen, wie auch immer. In allen seinen Energien. Und dann werden wir von Freude erfüllt. Warum? Weil das ist Bhakti. Weil dann erinnern wir uns an Krishna. Wir nehmen uns selbst in unserer Beziehung als ewige Seele zu Krishna ein Stückchen weiter wahr. Dann haben wir nämlich genau das getan, was ich vorhin als Fahrstuhl bezeichnet habe. Wir haben uns in dem Moment in den Fahrstuhl begeben. Wir kommen der Stufe der Bhakti ein bisschen näher. So können wir ein paar Dinge tun und das ist immer hilfreich. Sich nicht einfach nur, Prabhupada erzählt diese Geschichte von dem Babaji, der sich in Indien unter einen Baum setzt und einfach nur abwartet. Eines Tages kommen ein paar Gopis vorbei, ein paar Kuhhirtenmädchen, die gerade den Joghurt nach Hause bringen. Und sie fragen den Babaji, oh Babaji, möchtest du vielleicht ein bisschen Joghurt haben? Er sagt, nein, ist okay, ich brauche nichts. Ich warte einfach, bis der Apfel von dem Baum, unter dem ich sitze, mir in den Schoß fällt. Aber manchmal dauert es sehr lange, bis der Apfel fällt. Wir gehen durch eine lange Zeit des Hungers und der Entsagung. Und das ist nicht notwendig. Wir können die Geschenke, die uns angeboten werden, auch annehmen. Oder manchmal ist es auch hilfreich, selber eine kleine Bemühung zu machen, aktiv zu werden. Und so einfach nur zu denken, spirituelles Leben bedeutet einfach zu warten. Ich muss einfach nur lange genug da sein, präsent sein. Wenn ich jeden Samstag hier bin, dann wird das schon von alleine kommen, automatisch. Ich muss einfach nur da sein. Was funktioniert im Leben so? Habt ihr eure Zeugnisse so bekommen in der Schule? Oder euren Job, den ihr habt? Oder euren Lebenspartner? Habt ihr den so bekommen, indem ihr einfach nur da wart und gewartet habt, bis das Leben auf euch zukommt? Ich glaube nicht, oder? Wir müssen uns bemühen für Dinge. Und so ist es auch im spirituellen Leben. Zu denken, ach, ich komme einfach mal und lass alles auf mich wirken und lass alles mit mir geschehen und dann werde ich schon erleuchtet werden von irgendjemand anders. Das funktioniert so nicht. Denn nichts in dieser Welt funktioniert so. Und so können wir, um wirklich diese innere Verbindung zu spüren mit Krishna und dadurch letztendlich, wie Prabhupada hier sagt, bereits in diesem Leben den Nektar des spirituellen Glücks zu kosten, können wir eine Bemühung machen. Wir können die Bemühung machen, uns wirklich voll in Bhakti zu vertiefen. Aber das ist manchmal schwierig, weil wir noch nicht genau wissen, wie das geht. Und so können wir diese Zwischenschritte gehen. Und darum ging es mir heute. Wir können diese Zwischenschritte gehen, die uns helfen, uns vorzubereiten oder um es zuzulassen, dass wir diese Bhakti im Herzen verspüren. Indem wir versuchen, die Stolpersteine zu vermeiden. Indem wir versuchen, uns einen positiven Ausblick zu haben über den Stress, den wir verspüren oder die Ängste. Mit unserer Frustration ein bisschen anders umzugehen. Unser Leid in Relation zu sehen. Und im positiven Sinne Demut zu entwickeln. Dinge ein bisschen mit Humor zu nehmen. Akzeptanz zu praktizieren und letztendlich Vergebung und Dankbarkeit. So können wir die Vorarbeit leisten, so können wir unser Herz vorbereiten für das, worum es uns eigentlich geht. Nämlich diese spirituelle Ekstase zu verspüren, die sich dann einstellt, wenn wir uns mit Krishna verbinden. Habt ihr vielleicht Fragen dazu oder Anmerkungen, Kritik, Zweifel? Widerspruch. Kunjali.
Deine Anmerkung. Du sagtest, dass es gut demütig zu sein, weil wir denken, wenn wir schon alles haben, warum soll ich mich dann noch an Krishna wenden? Und ich denke, es ist sicher gut, egal aus welcher Motivation, dass wir uns immer irgendwie an Krishna wenden, egal ob wir was brauchen oder nicht. Aber auf die Dauer sollten wir vielleicht nicht immer da bleiben, jetzt ich brauche was von Krishna, deswegen verehre ich ihn, deswegen will ich mich, wenn ich mich an ihn wende. Dann ist es auch ziemlich leicht für Maya, ne? dass sie denkt, oh, du brauchst jetzt was, das kannst du auch von mir kriegen. Ja? Du bist irgendwie, du hast irgendeine Nützlichkeit. Lass Krishna weg, ich versorge dich mit allem. Ne? Du kannst hier auf dem himmlischen Planeten genießen, kein Problem. Ne? Und bleibst weiter in der materiellen Welt. Ne? Aber man kann auch sagen, okay, ich habe alles, aber ich will trotzdem Krishna, weil er einfach so wunderbar ist. Weil ich einfach das, die Sachen sind, ich will einen liebevollen Austausch. Nicht nur, dass ich was von ihm bekomme, sondern einfach, weil er so toll ist. Hm.
Ja, aber ich würde sagen, das ist Level 2 oder 3 für die meisten von uns. Weil erstmal die Motivation, warum wir uns an Krishna wenden, bevor wir ihn wirklich kennen, ist meistens, dass wir irgendetwas wollen, dass wir das Gefühl haben, es fehlt etwas im Leben oder möchte etwas, eine andere Erfahrung und uns damit an Krishna wenden. Die Heiligen Schriften sagen, egal ob du alle Wünsche hast in dieser Welt oder gar keine Wünsche oder den Wunsch nach Befreiung, du solltest immer Krishna verehren. Aber richtig, danke dir. Aber wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann deswegen ist der Weg auch ein Stück weit das Ziel, verändert sich halt die Motivation. Man verehrt dann Krishna einfach, weil er so verehrenswürdig ist, weil er so wunderbar ist. Ja. Danke. Juri.
Vielen Dank. Ich möchte sagen etwas über die Dankbarkeit. Wir danken normalerweise für die Vergangenheit, für die Gegenwart, aber wir danken nicht für die Zukunft. Und wir können eigentlich auch danken für die zukünftigen Pläne. Zum Beispiel, wenn ich etwas plane für meine Zukunft, dann kann ich Krishna auch dafür danken, dass das wird später. Ich muss einfach das sozusagen darstellen, dass in Zukunft, also werde ich so und so machen. Aber wie kann ich das machen, das einfach gebe ich für Krishna. Und ich muss einfach wissen, ich werde so machen, aber sozusagen... Er hilft mir dafür und dafür muss ich ihm bedanken. Und ich muss nicht so viele Bemühungen geben, ich weiß nicht, wie ich das schaffe, sondern ich weiß einfach, dass ich das schaffe und ich muss Krishna bedanken dafür, dass ich also in Zukunft werde. Das hatte ich also diese Woche solche also Ideen bekommen und werde das praktizieren.
Ja, gibt es ein schönes Sprichwort dazu, der Mensch denkt und Gott lenkt. Du machst deinen Plan. Und Krishna wird schon zusehen, wie er das für dich richtig umsetzt.
Ja.
Ja.
Danke. Wie hieß es nochmal?
Der Mensch denkt und Gott lenkt.
Man proposes, God disposes.
Danke. Ja.
Die letzten Wochenenden immer nicht gefragt, da hatte ich immer irgendwelche Fragen. Und diesmal halt nur ins Büro geschrieben. Also, fang mal an.
Okay. Wenn es länger dauert, können wir es auch gerne beim Prasad sonst machen.
Ja, da kommt auch an, wie lange die Antwort dauert.
Okay, gut.
Also, genau, die spirituellen Wesen, weil die bei Kunta-Planeten ja ziemlich groß sind, so, sind die proportional auch größer als wir? Oder sind einfach die Planeten unendlich, sag ich mal, aber die Lebewesen...
Du willst wissen, ob die Einwohner bei Kunta-Planeten 1,80, 2,80 oder 5 Meter groß sind?
Ja, also...
Ja? Aber weder noch, weil sie haben keinen materiellen Körper, deswegen entziehen sie sich auch diesen materiellen Einschränkungen.
Ah, okay. Gut. Ja, schnell beantwortet, dann zweitens.
Das ist alles leer, das ist alles leer. Ich wollte ohne nicht hingehen. Alle wollen hier bleiben.
Nein, ja. Am liebsten würde ich mir mal selber angucken.
Alles leer.
Okay, wenn ich jetzt frage,
lass ihn erstmal die zweite Frage.
Du hast geantwortet, aber auf was, wo ist es passiert? Hast du, du hast was gesagt, ja. Aber wo ist es passiert? Also gibt es da irgendwie eine Schrift? Eine
die Vaikuntha-Planeten sind die spirituelle Welt. Und die spirituelle Welt entzieht sich den Maßstäben dieser materiellen Welt. Größe wie 1,80 Meter, 5 Kilometer, sind alles Bedingtheiten dieser materiellen Welt. Die spirituelle Welt ist unendlich. Und so entzieht sich letztendlich auch die Größe des spirituellen Körpers unserer materiellen Vorstellung. Wir können unendlich groß sein und unendlich klein sein und wir können das sogar gleichzeitig sein. Wie bitte? Je nachdem, was unser Wunsch im Dienst zu Krishna gerade benötigt. Wenn es mein Austausch mit Krishna in diesem Moment gerade benötigt, ganz klein zu sein, dann bin ich ganz klein. Und wenn ich ganz groß sein muss, dann bin ich groß. Das ist das Besondere am spirituellen Körper. Es besteht keine Barriere oder kein Unterschied, keine Differenz zu meinem spirituellen Gefühl und dem Ausdruck dieses Gefühls. Das heißt, so wie der spirituelle Körper aussieht, ist es ein direkter Ausdruck dessen, des spirituellen Gefühls, was ich gerade habe. Und wir sind nicht begrenzt. Unser Gefühl der Freude, na, wir können lächeln, aber wie breit können wir denn schon grinsen? Von Ohr zu Ohr ist, sagt man zwar, aber wirklich tun kann das keiner, oder? Egal, wie sehr wir uns freuen. Weil dieser materielle Körper ist begrenzt. Ein spiritueller Körper ist unbegrenzt in dem Sinne.
Ohne Abhängigkeiten sozusagen.
Wir sind, ja, wir haben keine, wir haben in dem Sinne, die Naturgesetze sind die Gesetze der materiellen Natur.
Ich habe noch nicht so viele Fragen, oder?
Eine noch.
Okay, dann hält mir die für andere mal drauf. Okay. Die im spirituellen Himmel schon leben, die kommen ja auf irgendwelche Planeten und dann lebt es ja in diesen Krishna-Planeten. Können die denn je nach Entscheidung oder Umstände auch irgendwie auf diesen Planeten gelangen? Können die da frei hin und her reisen oder sind die denn, also wie bunt scheinen die denn uns zu sein, wenn die körperlich auch, also frei von irgendwelchen Gesetzen sind? Mhm. Weil das ist ja sozusagen der
richtig.
Noch mal höher als auf
den
anderen.
Es ist letztendlich keine materielle Einschränkung da, in dem Sinne, oh, du musst jetzt ein gewisses äußeres irgendwas erreichen, um dich zu qualifizieren für die nächste Stufe. Mhm. Sondern es hat alles nur mit dem Wunsch des Herzens zu tun letztendlich. Ne? Dem transzendentalen, spirituellen Wunsch, wo und wie du Krishna dienen möchtest. Da gibt es eine schöne Beschreibung darüber im Brihat Bhagavatamrita, wo Gop Kumar auf die spirituelle Reise geht von dieser materiellen Welt, durch die verschiedenen himmlischen Planeten, durch die verschiedenen Vaikuntha-Planeten bis hin zu Vrindavan. Und er trifft alle möglichen Persönlichkeiten auf dieser Reise. Und die Personen, die er trifft auf den Vaikuntha-Planeten, die Persönlichkeiten, die sind absolut zufrieden da. Warum? Weil sie haben ihren perfekten Ort erreicht, weil sie möchten Krishna in einer bestimmten Form verehren und das ermöglicht den Krishna in einem bestimmten Vaikuntha-Planeten. Mhm. Gop Kumar war noch nicht zufrieden an diesen Orten, weil sein Wunsch des Herzens war, Krishna in Vrindavan zu verehren und so reiste er weiter. Und so ist letztendlich, die Freiheit ist da, aber der Wunsch ist nicht da, weil man hat alles, was man braucht, um spirituell zufrieden zu sein. Man hat die Beziehung mit Krishna, die man sich im Innersten, im tiefsten Innersten wünscht und kann die völlig ausleben, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und deswegen ist gar kein Bedarf da zu reisen. Aber es ist keine, wie soll man das sagen, keine Begrenzung da, dass man sagt, nee, hier darfst du nicht. Wenn du möchtest, kannst du, aber der Wunsch ist nicht da. Weil der Wunsch einfach völlig zufriedengestellt ist, Krishna in einer gewissen Form zu dienen. Ja.
Ich wollte anschließend noch eine Frage. Wie funktioniert diese Reise also zur spirituellen Welt? Das heißt, irgendwo in der Bhagavad Gita, wenn Unwissenheit ist, da geht runter, wenn Leidenschaft bleibt hier, und wenn in Güte ist, da geht nach oben, oder?
Innerhalb der materiellen Welt.
Innerhalb der materiellen Welt. Mhm. Ja, das müssen wir vorher sagen. Also, wie funktioniert diese Reise? Also wird man da abgeholt? Zum Beispiel, es gibt zum Beispiel die Geschichte von Tukaram, der wurde von, also Vishnu ist gekommen, hat ihn irgendwie auf einem Carrier, sagt er, hat ihn abgeholt.
Ja, das ist die Beschreibung, die wir im Bhagavatam finden, mehrfach, dass die geweihten Krishnas, die intim geweihten Krishnas holen eine Seele aus dieser Welt ab und begleiten sie in die spirituelle Welt. Und es ist auch das, was wir sehen von den Devotis, die in dieser Welt ihren Körper verlassen. Gibt es viele, nicht viele, aber einige Beschreibungen von Schülern von Prabhupada, die im Moment ihres Todes Prabhupada sagen. Prabhupada erscheint und nimmt sie in die spirituelle Welt. Prabhupada hat selber gesagt, ich persönlich bringe euch in die spirituelle Welt. Nicht nur durch seine Unterweisung, sondern auch persönlich, aktiv. Letztendlich, diese Reise treten wir an in Begleitung von geweihten Krishnas, wenn wir diese Welt verlassen. Wenn wir wirklich transzendental sind zu den Erscheinungsweisen, wenn wir losgelöst sind von dieser materiellen Welt und dann unseren Körper aufgeben, dann müssen wir trotzdem immer noch diese materielle Welt hinter uns lassen. Richtig? Und wir finden eine Beschreibung in den Heiligen Schriften vom Aufbau dieser materiellen Welt. Vom Aufbau eines Universums. Das gesagt wird, das ist wie eine Blase, die eine Hülle hat. Und diese Hülle ist geschaffen aus den verschiedenen Elementen dieser Welt. Und die kann man nicht mit einem materiellen Körper durchdringen, sondern mit seinem spirituellen Körper. Und man wird geleitet auf dieser Reise von den Vishnu-Dutas letztendlich, von den geweihten Krishnas.
Entschuldigung, wird ihr nicht direkt der Schüler von Prabhupada sein?
Das ist nur ein Beispiel. Wir sind ja in der Schülernachfolge. Das heißt, ja, unser spiritueller Meister und Prabhupada, die Verbindung ist ja da.
Warum wollten Sie nicht Bhaktisiddhanta arbeiten?
Vielleicht ist Bhaktisiddhanta auch dabei und Bhaktivinod. Aber letztendlich, unsere Verbindung zu Krishna ist durch unseren spirituellen Meister. Deswegen nennt sich das auch Schülernachfolge. Das ist eine Kette. Und wir sind ein Glied in dieser Kette.
Also wird es nicht das mal irgendwie automatisch oder so, dass man halt, wenn man in Güte stirbt, dass man dann, dann geht man irgendwie auf einen anderen Planeten oder so. Oder?
Richtig. Die materielle Eigenschaft der Tugend ist letztendlich nur eine, soll man das sagen, ein Prerequisite, eine Vorbedingung, die wir brauchen. Das alleine reicht noch lange nicht. Auf dieser Stufe fällt es uns leichter, Bhakti-Yoga zu praktizieren, wirklich transzendental zu handeln. Und das ist das, was entscheidend ist. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, in dieser materiellen Welt passiert nichts automatisch und in der spirituellen Welt erst recht nicht. Nichts passiert automatisch. Das ist immer ein persönlicher Austausch, der stattfindet.
Wie viel wir zu Krishna geben, kriegt man halt irgendwie 5% im Krishna-Bewusstsein, dann tut sich Krishna 5% irgendwie
offenbaren. Nein. Wir gehen keinen Handelsvertrag mit Krishna ein. Wir sagen nicht, okay Krishna, ich gebe dir 5 Minuten am Tag und deswegen zeigst du dich mir auch 5 Minuten am Tag. Sondern unsere Beziehung mit Krishna ist basierend auf seiner grundlosen Barmherzigkeit. Ob wir einmal den heiligen Namen chanten oder täglich von morgens bis abends, wir können uns Krishna nicht erkaufen, sondern letztendlich können wir durch unsere Handlung, durch unser Handeln, können wir Krishna nur zeigen, wie ernsthaft wir seine Barmherzigkeit möchten. Und Krishna zeigt sich uns, wenn es an der richtigen Zeit ist. Und es ist letztendlich wie in einer fragilen Liebesbeziehung zu einer Person. Da erzwingen wir auch nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt mit dir zusammen sein. Mach jetzt das, was ich von dir will. Nein, wir sind sehr vorsichtig in einer Beziehung mit einer Person. Man tastet sich langsam an, man lernt sich langsam kennen. Und so ist es auch zwischen uns und Krishna und Krishna und uns. Und das ist, wir haben unseren freien Willen, und Krishna hat auch seinen freien Willen.
Das ist also nur die Antwort zu Atheisten. Also wenn Atheisten sagen, ich sehe keinen Gott, dann kann man denen antworten, man muss so machen, dass irgendwas machen, dass Gott sich dir offenbart. Also das ist eine Beziehung.
Oder? Das ist nicht nur gilt für jeden von uns. Ne? Handle nicht so, dass du Gott siehst, sondern handle so, dass Gott dich sehen will. Ja. Wenn sich jeder so verhält, dann ist die Welt ein besserer Ort. Weil dann handeln wir genau dementsprechend, worüber wir heute gesprochen haben. Mit Demut, mit Respekt und so weiter. Okay, vielen Dank. Hare Krishna, Srila Prabhupada. Und vielleicht noch als kleine Inspiration, wir haben jetzt gleich die Artik-Zeremonie und dann im Anschluss singen wir noch das Damodarashtaka-Lied. Und während wir dieses Lied singen, haben wir alle die Gelegenheit, eine kleine Lampe zu Damodar darzubringen. Da möchte ich euch bitten, probiert es doch einfach mal aus, euch während ihr diese kleine Lampe darbringt, einen kurzen Moment zu überlegen, wofür seid ihr Krishna dankbar? Und diese Dankbarkeit einfach mal im Geiste auszusprechen. Danke Krishna für ... während ihr die Lampe opfert. Und so ein kleines Gebet zu sprechen. Und dann beobachtet einfach mal, was in eurem Herzen passiert. bin mir sicher, dass sich ein kleiner Moment der transzendentalen Freude einstellen wird. Shrila Prabhupada ki jai.